Christen sehnen sich nach einem Leben, das Gott ehrt und seiner Gemeinde dient, und doch erleben viele Streit, Konkurrenz und Enttäuschung mitten im Gemeindeleben. Der Apostel Paulus beschreibt die Gemeinde als Tempel Gottes und macht deutlich, dass unser Umgang mit Christus und miteinander darüber entscheidet, ob dieser Tempel aufgebaut oder verdorben wird. Hinter äußeren Spannungen stehen oft unsichtbare geistliche Prozesse, Gott arbeitet daran, uns innerlich zu verwandeln, während unsere natürlichen Vorstellungen und Vorlieben sein Bauwerk gefährden. Mit Gold, Silber und kostbaren Steinen bauen. Paulus beschreibt den Gemeindebau mit einem Bild, das zugleich schlicht und erschütternd ernst ist, das Fundament ist gelegt, es ist Christus selbst, aber darauf wird sehr verschieden gebaut. Er unterscheidet zwischen Gold, Silber, Edelsteine und Holz, Heu, Stroh. Gold verweist auf die unveränderliche, heilige Natur des Vaters, Silber auf die erlösende Tat des Sohnes, kostbare Steine auf das umwandelnde Wirken des Geistes. Wo mit diesen Materialien gebaut wird, trägt Gottes eigene Wirklichkeit den Bau, sein Wesen, die Kraft der Erlösung Christi, die stille, aber tiefgreifende Umwandlung durch den Heiligen Geist. Gold ist nicht bloß ein frommes Etikett, sondern das, was wirklich aus Gottes Natur stammt, seine Treue, seine Heiligkeit, seine Liebe. Silber ist nicht nur das Bekenntnis, dass Jesus für uns gestorben ist, sondern die praktische Realität, dass sein Kreuz unser altes Leben beendet, uns von uns selbst löst und uns vor Gott hinstellt. Kostbare Steine sind nicht schöne Bilder frommer Reife, sondern Menschen, deren inneres Wesen unter Gottes Hand verändert worden ist. Nach diesem Vers sind die richtigen Baumaterialien Gold, Silber und kostbare Steine. Warum erwähnt Paulus nur drei solcher Materialien und nicht zwei oder vier? Es sind drei, weil diese Materialien auf die drei der Dreieinigkeit hinweisen, auf den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Die kostbaren Steine stehen mit dem umwandelnden Werk des Heiligen Geistes in Verbindung. Jeder kostbare Stein ist eine umgewandelte Substanz. Holz, Gras und Stroh dagegen tragen oft ein beeindruckendes religiöses Äußeres, sind aber letztlich nur Verlängerungen unseres natürlichen Lebens, unsere ungebrochene Stärke, unsere kulturelle Prägung, unsere Vorlieben, unsere seelische Begeisterung. Sie können ganze Gebäude geistlicher Aktivität hervorbringen, doch vor Gottes prüfendem Feuer erweisen sie sich als vergänglich. Denn der Tag wird es offenkundig machen, weil es durch Feuer offenbart wird, so heißt es in 1. Korinther Kapitel 3 Vers 13. Was aus Gottes Element ist, wird geläutert und bleibt, was aus uns selbst stammt, verbrennt, auch wenn es uns heute mächtig erscheint. Der Heilige Geist zieht uns mit dieser Sichtweise in eine stille Ehrlichkeit hinein, woraus besteht das, was ich in der Gemeinde einbringe. Trägt es die Spur des göttlichen Goldes, des kostbaren Silbers der Erlösung, der Edelsteine innerer Umwandlung, oder lebt es von der Wärme meines Temperaments, von tradierten Formen, von menschlichem Einfluss? Die ermutigende Seite dieser Prüfung ist, Gott verlangt keine Größe, sondern Wahrheit. Selbst kleine, verborgene Dienste, in denen Christi Erlösung und Gottes Natur tatsächlich zum Tragen kommen, haben bleibenden Wert. So wird der Gedanke an das kommende Feuer nicht zur Drohung, sondern zu einem Ruf, jetzt schon das zu suchen, was ewig Bestand hat. Die Schrift öffnet hier einen Weg, der zugleich nüchtern und hoffnungsvoll ist. In 2. Korinther Kapitel 3 Vers 18 heißt es, wir alle aber, die wir wie ein Spiegel mit unverschleiertem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und widerspiegeln, werden in dasselbe Bild umgewandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie von dem Herrn Geist. Das bedeutet, Gott erwartet von uns nicht, aus eigener Kraft goldene Werke zu produzieren. Er lädt uns ein, den Blick auf Christus zu richten, damit sein Wesen in uns eindringt und unser Material selbst verwandelt wird. Wo wir so leben, verlieren Holz, Gras und Stroh nach und nach ihre Überzeugungskraft, und inmitten gewöhnlicher Aufgaben wächst etwas von Gottes Unvergänglichkeit. Dieses Bewusstsein bewahrt vor Resignation, der Tempel Gottes wird nicht durch spektakuläre Leistungen gebaut, sondern durch unzählige, von Gott durchdrungene Entscheidungen, Beziehungen und Dienste. Gerade dort, wo niemand applaudiert und nichts glänzt, kann in Gottes Augen Gold entstehen. Wenn aber jemand auf das Fundament Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh aufbaut, wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es offenkundig machen, weil es durch Feuer offenbart wird, und das Feuer selbst wird eines jeden Werk prüfen, welcher Art es ist. In der Spannung zwischen göttlichem Gold und menschlichem Stroh ereignet sich unser Alltag im Glauben. Der Maßstab liegt hoch, aber er liegt nicht außerhalb von Christus. Wo sein Kreuz unser Selbstvertrauen entlarvt und seine Gegenwart unser Inneres füllt, werden unsere Beiträge zum Gemeindeleben leiser, aber wertvoller. Dann verlieren Vergleiche und der Drang, etwas Vorzeigbares zu leisten, an Macht. An ihre Stelle tritt eine stille Freude, dass Gott selbst zum Baumeister des verborgenen, aber bleibenden Werkes in uns und durch uns wird. Durch Umwandlung zu Bausteinen für den Tempel werden. Dass mit Gold, Silber und kostbaren Steinen gebaut wird, setzt voraus, dass wir selbst zu solchen Materialien werden. Gott arbeitet nicht mit toter Materie, sondern mit Menschen, die er innerlich umgestaltet. Wenn der dreieine Gott zu unserem Element wird, beginnt ein geistlicher Stoffwechsel, sein Leben tritt ein, unser altes Leben wird abgebaut. Ein Bild dafür finden wir in der Schöpfung, aus Erde formt Gott den Menschen, doch sein wahres Leben erhält er erst, als Gott ihm den Odem einhaucht. So hat auch unser christliches Leben eine äußere und eine innere Seite. Äußerlich hören wir, entscheiden uns, dienen. Innerlich möchte Gott uns durchdringen, bis sein Wesen selbst die Substanz unseres Denkens, Fühlens und Wollens wird. Wo Christus nicht nur besucht, sondern wohnt, verwandelt sich unser Inneres auf eine Weise, die sich nicht mit Methoden erzwingen lässt. Wenn wir ihn empfangen, wenn wir ihn in uns aufnehmen, indem wir ihn trinken und essen, wenn wir mit ihm und durch ihn durchströmt werden, kommt der dreieine Gott selbst, der Vater, der Sohn und der Geist, in uns hinein, um unser Element und unsere Substanz zu sein. Dadurch setzt in unserem Inneren ein metabolischer Prozess ein, bei dem ein neues Element hinzugefügt und ein altes Element ausgeschieden wird. Ein anderer Name für diesen Prozess ist Umwandlung. Diese Umwandlung geschieht, wenn Christus nicht nur Gegenstand unserer Lehre, sondern Nahrung und Trank unserer Seele wird. Wo sein Wort in uns wohnen darf, wo der Name des Herrn spontan auf unseren Lippen liegt, wo Anbetung mehr ist als ein Programmpunkt, dort gewinnt Gottes Element Gewicht in uns. In Römer 12, 2 heißt es, und lasst euch nicht nach diesem Zeitalter formen, sondern lasst euch umwandeln durch die Erneuerung des Verstandes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das, was gut und wohlgefällig und vollkommen ist. Umwandlung ist hier nicht zuerst moralische Anstrengung, sondern das Ergebnis eines erneuerten Denkens, das von Gott her geprägt wird. Der Heilige Geist benutzt dafür nicht nur geistliche Zeiten, sondern ebenso unsere alltäglichen Umstände. Schwierigkeiten, Spannungen in Beziehungen, Enttäuschungen, unerfüllte Wünsche, all das wirkt wie Hitze und Druck, unter denen aus gewöhnlichem Gestein kostbare Steine werden. Die Frage ist nicht, ob wir solche Situationen vermeiden können, sondern was in ihnen überlebt, unser Stolz und Eigensinn oder die sanfte, starke Geduld Christi. Wenn Gott auf diese Weise unsere innere Substanz verändert, bleibt das nicht privat. Umwandlung führt fast automatisch zu Aufbau. Wo das natürliche Ich an Einfluss verliert, werden Gemeinschaften ruhiger, weicher, tragfähiger. Man spürt es, wenn Menschen nicht mehr um Position kämpfen, sondern bereit sind nachzugeben, zuzuhören, gemeinsam zu prüfen, was Gottes Wille ist. Dann geht es in der Gemeinde nicht mehr darum, wer sich durchsetzt, sondern dass Gottes ewiger Vorsatz Gestalt gewinnt. 2. Korinther Kapitel 3 Vers 18 beschreibt diesen Prozess, wir alle aber, die wir wie ein Spiegel mit unverschleiertem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und widerspiegeln, werden in dasselbe Bild umgewandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie von dem Herrn Geist. Wo das geschieht, werden aus losen Einzelstücken lebendige Steine, die zu einem Tempel zusammengefügt werden, in dem Gott sich zu Hause fühlt. Der Mut, den diese Sicht schenkt, liegt darin, keine Lebensphase, kein Schmerz, keine verborgene Treue ist bei Gott vergeblich. Alles kann in seine Hände zu Material werden, das er in seinen Bau einarbeitet. Und lasst euch nicht nach diesem Zeitalter formen, sondern lasst euch umwandeln durch die Erneuerung des Verstandes, damit ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, das, was gut und wohlgefällig und vollkommen ist. Wir alle aber, die wir wie ein Spiegel mit unverschleiertem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und widerspiegeln, werden in dasselbe Bild umgewandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, so wie von dem Herrn Geist. Umwandlung zu Bausteinen für den Tempel ist kein Sonderweg einiger weniger, sondern der stille Grundton eines normalen Christenlebens. Es ist tröstlich zu wissen, dass Gott sich nicht an unseren Unfertigkeiten stößt, sondern sie in seinen Prozess einbezieht. Wo wir lernen, unsere Situationen nicht nur zu erklären, sondern in Gottes Licht zu halten, beginnt sich der Blick zu verändern. Aus Widerstand wird Vertrauen, aus Verbitterung wird ein tieferer Geschmack an Gottes Treue, aus Enttäuschung eine neue Weite für andere Menschen. So wächst inmitten eines oft zerrissenen Alltags etwas, das der Ewigkeit standhält, und wir entdecken, dass unser Leben, so unscheinbar es von außen wirken mag, ein lebendiger Stein in Gottes Tempel wird. Den Tempel Gottes nicht zerstören. Im Zentrum von Paulus' Ausführungen steht eine ernste, fast schneidende Warnung: Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig, und solche seid ihr. Die Gemeinde ist nicht zuerst eine Organisation, ein Projekt oder ein geistliches Angebot, sondern der Tempel Gottes, der Ort seiner Gegenwart, seiner Ehre, seiner Ruhe. Wer diesen Tempel antastet, tastet etwas an, das Gott zutiefst gehört. Die Zerstörung, die Paulus vor Augen hat, geschieht nicht in erster Linie durch Verfolgung von außen, sondern durch Haltungen und Handlungen aus der Mitte der Gläubigen heraus. Im Kontext der ersten Kapitel wird deutlich, worauf er zielt: auf Parteiungen, auf menschliche Überhöhung, auf das Legen anderer Fundamente neben Christus. Sätze wie "Ich bin des Paulus, ich des Apollos" scheinen harmlos, offenbaren aber eine Verschiebung im Herzen, weg von Christus als einzigem Mittelpunkt hin zu menschlicher Zugehörigkeit und geistlicher Markenbildung. Wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig, und der seid ihr. Hier warnt Paulus uns davor, den Tempel Gottes zu zerstören. Die Gefahr liegt darin, dass wir mit Holz, Heu und Stroh bauen, während wir überzeugt sind, besonders geistlich zu handeln. Wenn geistliche Leiter, besondere Erfahrungen oder bestimmte Stile zu identitätsstiftenden Mittelpunkten werden, entstehen Lager, in denen man sich gegenseitig misst, vergleicht und abgrenzt. So wird der Tempel Gottes innerlich ausgehöhlt, auch wenn nach außen viel Betrieb herrscht. Paulus entlarvt die Wurzel dieser Haltung, wenn er sagt: Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er töricht, damit er weise werde. Der eigentliche Betrug besteht darin, dass wir uns auf die Weisheit dieser Welt stützen, auf strategisches Denken, auf Einflusslogik, auf Selbstdarstellung und meinen, damit Gott zu dienen. Vor Gott aber ist eine solche Weisheit Torheit. Sie zerstört den Tempel nicht immer sichtbar, wohl aber innerlich. Vertrauen schwindet, Misstrauen wächst, Einheit wird dünn, und der Raum, in dem der Geist frei wirken kann, verengt sich. Inmitten dieser ernsten Warnung steht jedoch eine erstaunliche Zusage: So rühme sich denn niemand Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer, ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Gott nimmt uns die enge Sicherheit der Zugehörigkeit zu einem Lager, um uns die Weite der Zugehörigkeit zu Christus zu schenken. Wenn alles uns gehört, weil wir Christus gehören, verlieren parteiliche Bindungen ihre Anziehungskraft. Geistliche Gaben und Dienste dürfen dann das sein, wozu sie gegeben sind, Gaben für den Leib, nicht Zentren von Loyalität. Die Warnung vor der Zerstörung des Tempels ist so auch eine Einladung zur Heilung, weg von engen Identitäten, hinein in den Reichtum des einen Christus und seines einen Leibes. Das macht nüchtern und gleichzeitig frei. Wo wir aus dieser Weite leben, verliert der Tempel Gottes nicht an Kontur, sondern gewinnt an Klarheit und Schönheit, und wir erleben, dass Gottes Eifersucht über seine Gemeinde am Ende zu unserem Schutz und zu unserem tiefsten Trost dient. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören, denn der Tempel Gottes ist heilig, und solche seid ihr. Die Worte über die Zerstörung des Tempels Gottes tragen Gewicht, aber sie wollen uns nicht in Furcht gefangen nehmen. Sie öffnen uns die Augen für die Tragweite unserer Haltungen und Worte im Blick auf die Gemeinde. Dort, wo wir uns von Christus als einzigem Fundament lösen und Menschen, Formen oder Richtungen absolut setzen, wird der Bau geschwächt, in uns und um uns. Wo wir aber lernen, uns selbst nicht mehr an Menschen zu hängen, sondern am Herrn, entsteht ein neuer Raum der Freiheit. In dieser Freiheit kann Wertschätzung ohne Vergötzung, Kritik ohne Zerstörung, Eigenheit ohne Spaltung existieren. So wird aus der ernsten Warnung eine liebevolle Wegweisung: Gottes Tempel ist heilig, und gerade darin liegt unsere Würde und unsere Hoffnung. Herr Jesus Christus, du bist das einzige Fundament, auf dem Gottes Haus steht, und du baust deine Gemeinde als heiligen Tempel, in dem Gott wohnt. Danke, dass du uns nicht in unserem natürlichen Zustand lässt, sondern uns durch die Kraft deines Geistes verwandelst und uns Anteil an der göttlichen Natur gibst. Vater, wo unser Denken, unsere Vorlieben und unser Stolz dein Bauwerk beeinträchtigt haben, bitten wir dich um Gnade, Licht und ein zerbrochenes Herz, damit Christus wieder die Mitte und das Maß alles Bauens wird. Heiliger Geist, wir vertrauen dir unsere Umstände, unsere Beziehungen und unsere Gemeinde an und bitten dich, dein umwandelndes Werk weiterzuführen, damit aus allem Druck und aller Schwachheit bleibende kostbare Steine für deine Wohnung hervorgehen. Lass deine Gemeinde an unserem Ort zu einem Tempel werden, der deine Heiligkeit widerspiegelt, deine Liebe ausstrahlt und deine Herrlichkeit sichtbar macht. Bewahre uns darin, dass nichts, was wir tun oder sagen, dein Haus verdirbt, sondern dass unser Leben und unser Dienst aus deiner Gnade heraus zum Aufbau vieler dienen. Der Gott allen Trostes stärke die Müden, tröste die Verletzten, erneuere die Enttäuschten und erfülle sein Volk neu mit Hoffnung, dass nichts, was aus ihm ist, vergeblich ist, sondern in Ewigkeit Bestand haben wird. Amen.